Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Graf Dracula feiert gerade ein Jubiläum. Vor 125 Jahren erblickte der Vampir die Dunkelheit, und zwar in Buchform. Bram Stoker veröffentlichte 1897 seinen heute bekannten und vielfach adaptierten Roman, der spielt im finsteren Südosteuropa und gewinnt Gänsehaut aus der Vorstellung Untoter, die sich vom Blut der Lebenden nähren. Gleich ein Gespräch mit dem Dracula-Übersetzer Andreas Nohl über Blutsauger damals und heute. Außerdem Uraufführungen, Musiktheater vom ukrainischen Schriftsteller Sergej Jardan in Berlin und in Basel MILF von Anne Haug. Zuerst aber Tschaikowski. Eugen Onegin ist eigentlich die Oper von Peter Tschaikowski und zudem gilt sie als russische Nationaloper. Musiktheater über die Liebe, darum geht's ja meistens, und über deren Unmöglichkeit, deren Kontingenz. Frau liebt Mann, der ist gerade nicht empfänglich, und als er sein Glück erkennt, ist es zu spät. Leid und wunderbare Musik sind die Folgen. Jetzt zu hören an der Staatsoper Hannover, wo für uns Uwe Friedrich zugehört hat. Herr Friedrich, die Konstellation ist ja eigentlich eine so grundlegende, archetypische, dass es kaum einer Aktualisierung bedarf. Was macht denn die Regisseurin Barbora Horakova in Hannover mit dem Stoff, den ja Tschaikowski, das muss man vielleicht noch dazu sagen, von Alexander Puschkin geliehen hat?
Also das Erste, was mir sehr gut gefallen hat, sie bringt den Humor und dieses doch recht beißend Ironische von Puschkin wieder zurück in die Oper, denn Tschaikowski hat doch eher das Elegische, das Traurige interessiert, einer für mich überhaupt der großartigsten Momente der gesamten Opernliteratur, wenn es zu dieser Duellforderung beim Namenstag gekommen ist und es wird quasi die Zeit angehalten und es wird gesagt, ja, alle kriegen mit, jetzt ist was ganz Schreckliches passiert, das kriegen wir nicht mehr zurückgedreht, das ist unumkehrbar, und dieses Elegische zieht sich ja durch das ganze Stück. Barbora Horakova hat es in einem Bühnenbild von Susanne Gschwender ja aktualisiert, möchte man fast nicht sagen. Sie hat es zwar in unsere Zeit gebracht, in einem Einheitsraum, einem großen Festsaal und auch durch die Kostüme von Eva Butzkis, aber sie erzählt im Grunde diese Geschichte, dass sich zwei verfehlen, dass dieser unfassbare Schnösel Eugen Onegin gar nicht erkennt, was er in Tatjana hat, dass er aus Langeweile das Leben seines besten Freundes zerstört. Das erzählt sie im Grunde so mit einigen hübschen Drehs, so wie man es erwarten kann.
Ja, das Bühnenbild sieht im Programmheft sehr gediegen aus. Man sitzt an weiß gedeckten Tischen und verzweifelt in Reichtum, wie sich das so in Tatort und Oper gehört.
In dieser Oper ist es ja tatsächlich so, genauso wie eben auch bei Puschkin, da auf dem Land, die Familie von Tatjana, die haben ja jede Menge Angestellte und die Bauern huldigen ihnen und bringen die Ernte, und zum Ende hin hat sie einen Fürsten geheiratet und ist hoffähig. Also das ist schon eine Oberschichtsgeschichte, da geht nicht viel mit Monoblockstühlen und Secondhand-Kleidung. Und dieser soziale Ort bleibt auch erhalten. Das finde ich sehr schön, sehr lobenswert. Und es sind aber so kleine Momente, wo deutlich gemacht wird, Tatjana in ihrem Überschwang, als die sich zum ersten Mal treffen, legt sofort ihr Ohr an die Brust, ans Herz von Onegin, möchte seinen Herzschlag hören. Und er findet das vollkommen unverständlich. Also solche fein gearbeiteten kleinen Momente, die dann oft auch ja Komik haben, die in der Inszenierung intendiert ist, also eine groteske Situationskomik, die aber in dem Stück durchaus drinsteckt.
Ja, und ein bisschen, Sie hatten es angedeutet, wieder das Puschkinhafte Sezieren sozusagen hervorheben statt der schweren Tragik bei Tschaikowski. Aber die Tragik führt natürlich auch zu wunderbarer Musik. Wie hört sich die an in Hannover?
James Hendry hat das dirigiert, ein junger Kapellmeister dort am Haus, war, soweit ich weiß, seine erste Premiere, und er macht das in einem unglaublichen jugendlichen Überschwang. Das hat rhythmische Kontur, das ist total vorwärtsdrängend, hat manchmal auch diese leisen Momente, ist mir insgesamt ein bisschen zu laut, sodass auch der fabelhafte James Newby als Onegin ziemlich aufdrehen muss, und ihn können wir in einem Ausschnitt hören. Я вас не видел, но надеюсь, James Newby, San Yegin, ihm zur Seite Barno Ismatulayeva und auch die anderen Sängerinnen und Sänger, Rosana Grigorian als leichtfertige Olga auf Rollschuhen oder Pavel Valuzin als Lienski, alle wirklich gut singend, toll spielend, diese ganzen Seelenverwirrungen und auch den dann körperlichen und geistigen Verfall an Jegins zum Schluss.
Die Debatte um russische Musik hat man wahrscheinlich in Hannover vernünftigerweise nicht mehr geführt.
Es waren sehr viele Russinnen und Russen da. Ich habe sehr viel Russisch gehört, was ich sehr schön fand. Barbara Horakova hat auch ein bisschen Original-Puschkin dem vorangestellt, was ja immer wunderbar klingt, auch wenn man kein Russisch spricht. Und der Dirigent des RSB Berlin, des Radiosymphonieorchesters, Wladimir Jurowski, hat ja so schön gesagt, wenn, dann müssten wir Putin und Konsorten das wunderbare Russisch verbieten. Aber selbst darauf zu verzichten, wäre töricht. Und das beherzigt man auch in Hannover.
Tschaikowskis Eugen Onjegin an der Staatsoper in Hannover. Vielen Dank, Uwe Friedrich. In Berlin gab es eine Musiktheater-Uraufführung. Die Deutsche Oper Berlin hatte das Stück bereits vor 3 Jahren gemeinsam mit der Münchner Biennale beauftragt. Entstanden sind nun Lieder von Vertreibung und Nimmerwiederkehr. So hat der Librettist, der ukrainische Schriftsteller Sergej Jardan, sein vom Leid der Menschen in der Ukraine geprägtes Werk genannt. Die Musik stammt vom österreichischen Komponisten Bernhard Gander. Es sind dicht inszenierte, exemplarische Flucht- und Vertreibungserfahrungen, die Maria Ofsowski an der Deutschen Oper gesehen hat.
Das Land kämpft für das Recht, in seinen eigenen Grenzen zu bleiben. Hörst du die Stimmen jener, die es nicht über die Grenze geschafft haben? Vor 3 Jahren hat der Dichter, der Punkmusiker und Aktivist Sergej Jardan prophetisch dieses Libretto geschrieben und den Krieg, das Sterben, die Angst, das Schicksal der mittlerweile 8 Millionen ukrainischen Flüchtlinge vorweggenommen und in eine unendlich scheinende Klage verwandelt. 2018 haben die Münchner Biennale und die Deutsche Oper ihn und vor einem Jahr den Komponisten Bernhard Gander mit diesem Werk beauftragt. 2021 destilliert es die Wirklichkeit. Jardan hat die Lieder von Vertreibung und Nimmerwiederkehr angesiedelt, zwar irgendwo in Osteuropa, aber ganz sicher in der Ukraine. Jardan stammt aus dem kriegsgequälten Luhansk. Ein Soldat und ein Ganove geraten zwischen die Fronten, sind gefangen, der Soldat soll ausgeliefert werden, der Ganove ebenso, heimatlos sind beide und immer auf der falschen Seite. Dort, auf der falschen Seite, warten auch die Flüchtlinge in ihren Thermodecken und ihren Vergeblichkeiten, über die Grenzen zu gelangen. Keine Chance. Der Soldat in martialischer Darth Vader-Uniform drängt die Mutter mit Säugling zurück ins Elend. In größter Not fleht die Sängerin eine Zuschauerin in der ersten Reihe der Tischlerei an, das Baby zu retten, und drückt es ihr auf den Schoß. Diese Szene ist ohnehin kaum zu ertragen und noch sehr viel weniger, wenn der Zuschauerin dabei die Tränen übers Gesicht laufen. Hier hat jetzt die Wirklichkeit die Inszenierung übertroffen. Die Zuschauerin ist tatsächlich mit ihren Kindern geflohen aus Kiew. Die Realität verschränkt sich mit der Fiktion zu einer einzigen Klage, zu einem Requiem auf eine verlorene Identität, eine verlorene Sprache und verlorene Sicherheit. Sängerinnen und Sänger geben den Chor der geschundenen Vertriebenen, die Musik vom grandiosen Quintett des Ensemble Modern, gespielt unter Leitung der Dirigentin Elda Laro, greift die real gewordene Dystopie auf mit rhythmischen, elektronischen Elegien, mit Anlehnungen an Beethoven, mit verzerrter Elektronik. 100 Minuten Hoffnungslosigkeit, inszeniert von Alice Sandweig, vor einer Mauer im grellfahlen Licht einer Grenzbeleuchtung. Zeitgenössisches Musiktheater, das so anfasst und so erschüttert, wie es die Rezensentin noch nie erlebt hat. Klar, es war sehr hart, so die geflohene Ukrainerin aus der ersten Reihe. Nur habt ihr es nach 100 Minuten überstanden? Für so viele von uns gilt das aber nicht. Wir oder unsere Liebsten sind mittendrin und wissen nicht, wann es je aufhören wird.
Lieder von Vertreibung und Nimmerwiederkehr an der Deutschen Oper Berlin vom ukrainischen Schriftsteller Sergej Jardan. In Basel hat das Theater einen Text der dortigen Schauspielerin Anne Haug auf die Bühne gebracht. Die Regisseurin und Performerin Zaha Rahimi vom Ensemble Monster Truck hat MILF inszeniert. So ist nämlich der Text überschrieben. Und dieses Kunstwort MILF ist eine im Porno-Business übliche englische Abkürzung für die Attraktion reiferer Frauen. Im Stück aber geht es dann doch um etwas ganz anderes. Michael Lages sah in Basel ein schmerzhaftes Minidrama über Besitzanspruch und Eifersucht.
Es sind Schinkenstückchen. Schmeckt es?
Ja, wie immer.
Soll ich dir noch auftun?
Danke, Schatz.
Wie war dein Tag?
Gut, wie immer.
Schön.
Der Plot ist kurz und knapp und schnell ist er erzählt. In eine heile Weltidylle mit Nudelauflauf am Abend bricht das Fremde ein und eine alte Geschichte bricht auf. Arzt und Gattin waren einst mit einer offenbar für beide Geschlechter empfänglichen Tamara verbandelt, lebten quasi in deren Haus. Das ist nun 22 Jahre her, Tamara zog weg, ließ zum einen das schöne Haus leer stehen und zum anderen die beiden zurück in ihr oberflächlichem Glück. Das übrig gebliebene Paar kaufte das Haus und bekam drei kleine Mädchen. Die Arztgattin übernahm von der eigenen Mutter einen Wohltätigkeitswettbewerb, in dem die Bilderbuchtöchterchen als Minimodels auftreten und ausgezeichnet werden. Im ehelichen Schlafzimmer schauen derweil Puppen, die aussehen wie die lieben Kleinen, aus hohlen, aber blinkenden Augenhöhlen in die schicke, aber tote Welt. Tamara taucht also hier auf und scheint vor allem die Arztgattin zurückhaben zu wollen und das Haus natürlich auch. Allerdings stürzt sie beide Ehepartner in tiefste Verwirrung. Wem gehört hier wer? Denn auch mit dem Mann war Tamara zusammen. Den verführt sie schließlich, nimmt ihn sich quasi mit Gewalt und im Finale lächeln alle als Ménage à trois ins Publikum, als flotter Dreier voll unausgesprochener Schmerzen. Wie gesagt, eine kleine, sogar sehr kleine Geschichte. Erst durch die Inszenierung von Zaha Rahimi gewinnt sie Schärfe und Abgründigkeit. Und auch Evi Bauers Bühne, dieses Luxusschlafzimmer vor allem mit wie aus dem Jenseits herüberblickenden Kinderpuppen, hat's in sich. Die wilde Tamara dringt obendrein ein ins Paargefüge mit hochschwangerem Riesenbauch. Glaubwürdig aber versichert das Basler Theater, dass das kein Regie-Gag sei, sondern die Schauspielerin Jewgenia Koroljow demnächst tatsächlich niederkomme. Dann aber, sobald sie die Familie, Edgar Eckert und Marie Löcker, zu stören, vielleicht zu zerstören beginnt, fließt plötzlich Blut aus der Wand vor dem Schlafzimmer. Die Gattin weidet in beginnendem Wahn eine der Puppen aus und die Inszenierung insinuiert, dass das eine Art Psychoattentat auf die eigene Mutter ist.
Mama! Kleid ist voller Flecken. Ich wasche es, dann sind die Flecken weg. Nein, die gehen nicht mehr raus, Mama, nie mehr.
Die täglich frisch dampfenden Nudeln mit Schinkenstückchen drin beginnen sich in eine Art Henkersmahlzeit zu verwandeln. Dabei muss Tamara real gar nicht so viel tun, nur fordern, fordern, fordern. Das Paar zerlegt sich dann selbst. Zaha Rahimi lädt die Story mit starken Effekten auf. Wenn etwa der Gatte mit den Mädchen ins Kino geht und sie gemeinsam den Disney-Heldinnen Daisy Duck und Minnie Maus zuschauen. Auch hier aber bricht Tamara ein und in Verteidigungshaltung wird der Ehemann natürlich nur als greinender, zeternder Lächerling gezeichnet. Meine Frau, mein Haus, meine Kinder, mein Leben. Ernstzunehmende Männerfiguren gibt's derzeit wohl nicht mehr. Sehr viel wichtiger agiert derweil die Musikerin Franziska Amelie Schuster. Sie steuert starke Lieder bei, improvisiert und liefert die lärmend zerstörerischen Sounds, die die knapp geschnittenen Szenen trennen. Schuster und Regisseurin Rahimi geben dem nicht sonderlich mitreißenden Text Spannung und Orientierung. Haug selbst scheint über eine herausfordernde Versuchsanordnung nicht recht hinausgekommen zu sein. Eine Weile konzentriert sie sich über den angestrengt provokativen Titel hinaus auf Geschlechterstereotypen, den wohlhabenden, aber prolligen Doktor, Mann in kurzen Hosen, die lieblich gestylte Lady am Charity-Kinderlaufsteg, die dunkle Verstörerin aus der Vergangenheit. Mit einer kleinen Zimmerschlacht um Eifersucht und Macht, was das Stück ist, hätte Anne Haug womöglich weniger Aufmerksamkeit erregt. Für Zaha Rahimis Inszenierung aber lohnt der Besuch in Basel dann doch.
Michael Lages über MILF von Anne Haug am Theater Basel. Gendern, Quotierungen, Identitätsdebatten. Wir sind mitten in einer Transformation, die, so wollen wir hoffen, am Ende vielleicht doch dazu führt, dass Menschen nicht mehr nach Geschlecht, Herkunft oder sozialem Stand sortiert werden. Der Feminismus ist dabei zugleich eine zentrale Bewegung und Austragungsort von Konflikten. Wer darf für wen reden, fragt man sich auch dort. Reiche Frauen für Arme, arme Frauen für Reiche, fromme für Heidinnen. Gibt es einen universellen Feminismus oder nur ganz viele Partikulare? Das Goethe-Institut und die Berliner Sophiensäle haben Feministinnen aus der ganzen Welt eingeladen, darüber zu diskutieren, 3 Tage lang. Gerd Brendel hat Frequenzen, Feminismen global beobachtet, das auch Kunst zu bieten hatte.
Hello everyone. Adab, I'm here to perform a poem about our shamelessness, the shamelessness of women to speak up, to dream, to breathe, to exist, to struggle, to lead revolutions. Aaj hum apni besharmi ki baatein karenge.
Mit einem flammenden Gedicht eröffnet die indische Dichterin und Aktivistin Sabika Abbas das Berliner Feminismus Festival.
Hamari besharmi un hazaron lakhon
Beschami, Schamlosigkeit, gewidmet allen Frauen, die schamlos ihr Recht einfordern, am Himmel, an der Erde, zu reden, zu leben, aufzubegehren, sich zu befreien, zu tanzen. Überall auf der Welt kämpfen Frauen den gleichen Kampf, sagt Urvashi Buthalia aus New Delhi.
Feministinnen, auf der ganzen Welt geht es um Gewalt gegen Frauen, Gesundheit von Frauen, politische Rechte.
Women's political rights.
Die Historikerin, Literaturwissenschaftlerin und Gründerin eines feministischen Verlags zählt zu den führenden Feministinnen Indiens.
Caste, religion, which are very, very important to feminism and its practice and its understanding in India.
Kaste, Religion, das alles spielt eine Rolle für Feminismus in Indien.
Because for women like me, who come from a privileged class, it's easy.
Für mich aus einer privilegierten Klasse ist es leicht, jede Religion abzulehnen. Aber eine Frau aus der armen Unterschicht kann sich vielleicht nur innerhalb der Religion ausdrücken und ihr einziger Freiraum bieten traditionelle religiöse Feste.
Als Beispiel nennt Buthalia den Straßenprotest vor 2 Jahren gegen das neue Bürgerschaftsgesetz der herrschenden hindu-nationalistischen Regierungspartei BJP, der von muslimischen Frauen im traditionellen Hijab dominiert wurde. Der Kampf für die Rechte von Frauen hat viele Gesichter. Die Homepage des Festivals Frequenzen Feminismen global zeigt ein Bild der afghanischen Künstlerin Nabila Horaksh. Eine Gruppe junger Frauen mit weißen Kopftüchern.
Ich habe sie ohne klare Gesichter gemalt, weil ihnen die Gesellschaft ihre Identität raubt. Sie sollen aus der Gesellschaft und aus der Geschichte verschwinden.
Vor 3 Monaten gelang Horaksh über Pakistan die Flucht nach Deutschland. Viele der Festival-Teilnehmerinnen teilen die Erfahrung der zurückgelassenen Heimat. Die ägyptische Theatermacherin und Regisseurin Abir Ali lebt bereits seit ein paar Jahren in Berlin.
Upa! Ich schaukel.
Leben auf der Schaukel.
Swinging between emotions to our
zwischen Heimweh und neuer Freiheit und neuer Einsamkeit ohne die alles kontrollierende Familie, die aber eben auch Schutz bietet. Mit ihrem multiethnischen Frauenensemble Heshek Beshek hat sich Abir Ali die eigene Wahlfamilie erfunden. Ihr Stück Unfamiliar, unvertraut, ist eine melancholische Revue. Abir besingt ihre Heimatstadt Alexandria, ihre Mitmusikerin Damaskus. Heimatorte, die irgendwann keinen Raum mehr boten für selbstbestimmtes Leben. Am Ende stimmen alle den Hildegard Knef Evergreen "In dieser Stadt war ich zu Haus" an.
Eines Morgens stand ich dann am Bahnsteig.
Die Erfahrung schamloser Frauen, fremd im eigenen Land zu sein, ist nicht an einen Ort und eine Kultur gebunden.
Feminismen, Frequenzen, global, eine Konferenz in Berlin. Ein Mensch, der anderen das Blut aussaugt, bei Tageslicht zu Asche zerfällt und ansonsten ewig lebt, das ist Bram Stokers Dracula. Zum Glück nur eine Romanfigur, die aber seit 125 Jahren in unseren Köpfen ihr Unwesen treibt. 1897 nämlich hat Bram Stoker sein Buch veröffentlicht. Und tatsächlich ist Dracula seitdem unsterblich. Inzwischen auch in den sozialen Medien. Gerade hat der Newsletter Dracula's Daily seine Arbeit aufgenommen, der die Geschichte in Tagesportionen aufteilt und auch das neue Album der britischen Sängerin Florence Welch charmiert mit Dracula. Dazu die bekannten Filme von Murnaus Nosferatu bis zuletzt Julian Radlmeiers Blutsauger, Comics, Musicals und Fernsehserien mit großen und kleinen Vampiren. Andreas Nohl hat Bram Stokers Dracula ins Deutsche übersetzt und ich habe ihn vor der Sendung aus Anlass des Jubiläums gefragt, warum denn gerade dieser Roman so prägend war für unsere Vorstellung vom Vampir.
Stokers Zugang oder Ansatz ist in gewisser Weise singulär, weil er den Vampirmythos erstens wissenschaftlich durchdrungen hat, ja, also was es eben an Texten gab, und ihn mit einer historischen Figur verknüpft. Das ist dieser Condottiere de Vlad der Dritte, der dann Dracula genannt wurde, auch wurde der Vlad Tepes, der Pfähler, genannt. Der hat gelebt so zwischen 1431 und 1476. Und das war also ein überaus brutaler Bursche. Und dem haben sich viele bösartige Anekdoten ankristallisiert. Und diese Verbindung dieser historischen Figur mit der mythologischen oder mythischen Figur eines Vampirs gibt dem Ganzen natürlich eine enorme Tiefenschärfe. Das Buch war ja zunächst zwar nicht unerfolgreich, als es in England erschien, aber auch nicht dieser Riesenerfolg, der sich dann erst nach Stokers Tod einstellte. Der hatte ja dann mit den Theaterproduktionen zu tun, die am Broadway und in London stattfanden in den 1920er Jahren und dann eben mit der nicht abreißenden Kette von Blockbuster-Filmen, ja, die bis heute ja quasi fortgesetzt worden sind. Es gibt nach meiner Zählung über 27 Verfilmungen. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt keinen Roman der Weltliteratur oder hier auch der, wie soll ich sagen, der Genre-Weltliteratur, der so häufig verfilmt wurde.
Es muss also was drinstecken in diesem Dracula, und zwar mehr als nur der Blutsauger, der uns schauern macht. Es fällt ja ins 19. Jahrhundert, wo Schauergeschichten, das Gruselige ohnehin gerade so aufkommt als neue Möglichkeit ästhetische Erfahrung, das sehr geschätzt ist damals auch. Aber haben Sie eine Ahnung davon, was den Unterschied ausmacht zwischen den vielen, vielen Schauergeschichten, die vergessen worden sind, und dieser einen, die dann so dominant geworden ist?
Stokers Roman zeichnet sich natürlich im Vergleich zu den anderen Werken, die teilweise nicht unbedeutend sind. Also ich denke vor allem an Maupassant's Le Horla, also eine Erzählung, die, glaube ich, der Idee von Stoker zugrunde liegt, dadurch aus, dass er die ganze Welt in den Blick nimmt. Die Konfrontation zwischen dem alteuropäischen Adel, wo die Burg nicht von Dracula ja schon im Verfall sich befindet, und das kommt da der junge englische Rechtsanwalt hin, und das Ganze wird dann also sozusagen überführt nach London, wo dieser bösartige oder in Anführungszeichen bösartige Graf auf eine vollständig durchverwaltete Gesellschaft stößt. Also diese enormen Spannungen zwischen Moderne und Vorgängigem, dem Ancien Regime, das gibt diesem Roman natürlich eine zusätzliche Tiefenstruktur. Und dann sind gewisse erotische Elemente drin, aber auch Hypnose und so weiter. Alles das wird bei Stoker doch sehr, sehr klar gezeigt und benannt. Hier stößt also wirklich die aufgeklärte, fortgeschrittene Welt Englands auf eine mythische Welt, in der natürlich das Böse haust.
Aber es geht, das habe ich gelernt, um den Kampf zwischen der Moderne und der Vormoderne und auch den Kampf zwischen der Leidenschaft und der Kontrolliertheit. Wenn wir die erotische Komponente dann nochmal aufgreifen, ja, die ist ja keineswegs zu vernachlässigen.
Ja, da haben Sie völlig recht. Wir wollen aber jetzt nicht so tun, als ob der Roman dadurch nun ein philosophisches Tiefenwerk wäre. Ja? Es ist natürlich wirklich ein in gewisser Weise hochspannend gemachter Unterhaltungsroman, auch sehr geschickt komponiert, kann man sagen, aus Tagebucheinträgen und allerlei Zeitungsausschnitten und was weiß ich, Briefen auch. Und das ergibt also eine Melange, wo der Leser oder die Leserin immer das Gefühl hat, auch wirklich an dem Geschehen teilzunehmen. Und da gibt es dann wirklich auch sehr spannende und unheimliche Szenerien. Also dieses ganze Gebräu, ja, der beginnenden Moderne und der Unheimlichkeit auch dieser Moderne ist in diesem Roman eben tatsächlich drin. Und das macht ihn schon sehr atmosphärenreich, das muss man sagen.
Und es macht ihn auch zur brillanten Vorlage für allerlei Komödien. Die nächste Gruselkomödie mit Nicolas Cage ist gerade sozusagen im Anrollen. Aber es gibt natürlich auch den Tanz der Vampire von Roman Polanski. Also dieses Aufeinandertreffen des vollständig Unterschiedlichen, des Gefassten und des leidenschaftlich Ausbrechenden, der Moderne und dem Mittelalter, das hat natürlich auch immer eine Fallhöhe, über die man gut lachen kann.
Exaktement. Dieser Roman ist auf verschiedene Weise lesbar. Ja? Ich meine, das ist natürlich auch ein Geheimnis. Er ist polyvalent. Sie können ja einerseits sagen, hier ist eine englische Elite am Werk, ja, also ein Anwalt, ein Psychiater und dann dieser Wissenschaftler aus Holland, dann eine Pädagogin und so. Und diese kleine Clique will dieses Böse nun hier vernichten, das also über England zu kommen droht. Man kann aber auch sagen, die sind verrückt. Die haben sie nicht alle. Das ist irgendwie eine Art von selbst einer Hysterie, ja, einer Xenophobie. Ja. Sie lesen also in diesen armen alten Mann etwas rein, was ja irgendwie vollkommen irrsinnig ist. Ja. Also wie gesagt, diese Polyvalenz hat der Roman und auch das trägt zu seiner, also nun sage ich es vielleicht doch, also zu den faszinierenden Elementen bei, die er tatsächlich hat.
Bram Stokers Dracula feiert Jubiläum. Das Buch erschien vor 125 Jahren. Andreas Nohl hat es ins Deutsche übersetzt. Die Kulturnachrichten hat Henning Hübert und sie beginnen mit dem neuen Ludwig-Börne-Preisträger, dem Schweizer Journalisten und Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung, Erik Guyer.
Guyer hat den Preis in der Frankfurter Paulskirche als Anerkennung für seine politischen Essays und Kommentare in der NZZ bekommen, in denen er auch unpopuläre und unkonventionelle Meinungen vertrete. Der Börne-Preis ist mit 20.000 Euro dotiert und erinnert an den Frankfurter Schriftsteller und Journalisten jüdischen Glaubens Ludwig Börne. Der wirkte vor etwa 200 Jahren und gilt wegen seiner scharfzüngigen Prosa als einer der Erfinder des Feuilletons. Den Preis für den Stiftungsvorstand auswählen konnte dieses Mal der Schriftsteller Leon de Winter. Für ihn ist Erik Guyer ein Freigeist, der sich weigere, auf den Wellen der öffentlichen Darstellung zu reiten. Er leistet Widerstand in einer zunehmend hysterischen Welt. Der erste Inhaber der Gießener Börne-Professur, der Politologe Klaus Leggevi, hatte Erik Guyer und Leon de Winter am Vorabend der Preisverleihung im Deutschlandfunk Kultur Islamophobie vorgeworfen und der liberalen NZZ das Bedienen einer Leserschaft mit Tendenzen zu AfD-Positionen. Als Erik Guyer heute in Frankfurt den Preis und das Wort am Rednerpult bekam, erinnerte er daran, dass es ein Wesensmerkmal der liberalen Demokratie sei, sich mit widerstreitenden Meinungen auseinanderzusetzen. Und er plädierte für ein möglichst breites Meinungsspektrum.
Die geduldige Diskussion mit Corona-Leugnern, Putin-Versteher und Kapitulationspazifisten sorgt für Inklusion. Nur wer abweichende und seien es verrückte Meinungen zulässt, kann auf nachhaltige Legitimation rechnen.
Der Börne-Preisträger 2022, Erik Guyer, Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung. Genau 5 Jahre nach dem Terroranschlag in Manchester auf ein Konzert der Sängerin Ariana Grande hat die britische Großstadt an die Opfer erinnert. Mehr als 20.000 Menschen nahmen heute an einem Gedenklauf teil. Ein islamistischer Selbstmordattentäter hatte 2017 nach einem Konzert der Sängerin einen Sprengsatz gezündet und 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Unter den Opfern waren viele Jugendliche. Etwa 800 weitere Menschen erlitten Verletzungen oder wurden traumatisiert. Die Terrorgruppe IS reklamierte die Tat damals für sich.
Henning Hübert mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Die Affenpocken, das 9-Euro-Ticket und die Lage in der Ukraine – das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.